Wir hatten ja letztes Wochenende Ingolf Elsen zu Gast bei uns nach einer intensiven Fasten- und Gebetswoche eine richtig gute Zeit gehabt und viele gute Impulse bekommen. Und irgendwie wollen wir versuchen, daran anzuschließen, wollen da weitermachen. Das Thema war ja gemeinsam in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt heute soll eine neue Predigtreihe starten mit dem Titel Kirche unplugged. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es soll einfach darum gehen, mal sich die Frage zu stellen, was bedeutet Kirche eigentlich ohne diesen ganzen Vierlefanz? Wenn ich Musik, so den richtigen, echten Musikgeschmack testen möchte, so von einem Instrument, so von so einer Gitarre zum Beispiel, ich darf mal, ich habe nicht gefragt, aber ich darf mal. Ich bin auch nicht besonders kompetent. Ihr kennt E-Gitarren, ja? Wenn ich jetzt hier auf irgendwelchen Dingern rumdrücke, das sind so Verstärker heißen die, glaube ich, oder Sound- und Effektgeräte, dann klingt das. Und das, wenn man das rausmacht, dann hat man wieder den puren Sound, so wie eine Gitarre dann klingen soll. Aber bei Rockmusik klingt das uncool, deswegen hat man da so verschiedene Geräte drin, die alle elektronisch verstärkt werden. Ich könnte jetzt hier den Stecker rausziehen, dann hätten wir den absoluten puren Sound. Das bedeutet also unplugged in der Musik. Also wenn man die ganzen elektronischen Sachen rauszieht und nur noch diesen puren Sound des Instruments hört. Also in der Klassik natürlich ganz besonders stark. Ich musste zum Beispiel an Nirvana denken. Das war so eine Band, die ich in meiner Jugendzeit gehört habe. Boah, Nirvana unplugged, das war eine CD, die habe ich so gerne gehört. Jetzt höre ich die nicht mehr so sehr. Oder Herbert Grönemeyer. Ja, ich bin ja in der Heiligung etwas fortgeschritten. Also Nirvana war nicht so ganz fromm, die Musik. Und da hat Gott zwischendurch mal mit mir gesprochen, dass er das nicht so cool fand. Aber egal. Herbert Grönemeyer, das ist auch unplugged, eine ziemliche Ohrenweide gewesen, finde ich. Also es war ein Schmaus für die Ohren. Aber wenn wir das jetzt mal auf die Kirche übertragen, dann uns die Frage stellen, was ist Kirche denn ursprünglich mal gewesen? Wenn wir diesen ganzen, wie gesagt, Vierlefanz mal beiseite lassen. Stellt euch mal vor, ein Außerirdischer würde hier runterkommen vom Mars und würde sich das anschauen. Hier treffen sich jede Woche sonntags Leute. Einige heben die Hände, einige nicht. Und danach gehen sie wieder auseinander. Was würden die wohl denken? Wie würden das wohl beschreiben? Was machen die da sonntags? Oder wenn wir mal uns die Frage stellen, was die Menschen von außen über Kirche denken, die Menschen, die nicht hier sind, sondern Menschen von draußen. Ich habe mich immer so ein bisschen in Internetforen umgetan und da gibt es Menschen, die sagen zum Beispiel, ich mag die Kirche ganz und gar nicht. So viel Missbrauch, Heuchelei, Ungerechtigkeit, Tod. Das ist das, was Menschen von Kirche wahrnehmen. Oder ein anderer Post, wenn jemand in die Kirche geht, dann sollte man es respektieren, man muss ja nicht hingehen. Also ich hoffe, ihr seid alle freiwillig hier, keiner hat euch gezwungen heute Morgen. Bei den Jugendlichen ist das manchmal so früher der Fall gewesen, dass man, das ist ein anderes Thema, heute nicht mehr, Halleluja. Ich kann mich noch an andere Zeiten erinnern, ich weiß nur, dass die Kirchenpolitik, schreibt dieser Mensch, menschenverachtend ist und darum bin ich ganz und gar ohne sie zurechtgekommen. Wenn Menschen an Kirche denken, dann denken sie nicht an irgendetwas, was ihr Leben verändert. Aber wenn man in die Apostelgeschichte reinschaut, und da haben wir uns in den letzten Wochen bewegt, inhaltlich, dann bekommt man eine Idee davon, was es bedeutet, gemeinsam Kirche zu sein. Gemeinsam Leib Christi zu sein. Da bekommt man einen Geschmack davon, was das bedeutet. Die Apostelgeschichte ist ja geschrieben worden von Lukas, einem Arzt, der mit Petrus unterwegs gewesen und der hatte einen Freund, der hieß Theophilus. Und dem hat er zwei fette Briefe geschrieben. Ja? Also wenn du mal ein Stück von einem Herzen spüren möchtest, dann musst du dir dieses Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte durchlesen. Da schlägt das Herz von einem Menschen, nämlich das Herz von Lukas, der seinen Freund Theophilus gewinnen will. Und er macht sich richtig Mühe, also wenn man das mal sich die Mühe machen würde, das also abzuschreiben, das werden mehrere Seiten DIN A4 werden, was der sich alles für Arbeit gemacht hat. Der hat geforscht, der Lukas, hat gesagt, ich muss das für Theophilus alles aufschreiben, damit er ein gutes Fundament hat für seinen Glauben. Nicht, ich habe mal eine tolle Erfahrung gemacht, Theophilus kannst du auch machen, sondern ich gebe mir richtig Mühe, das alles aufzuschreiben. Und in dem ersten Buch im Lukas-Evangelium geht es darum, was bedeutet es, wenn Menschen Jesus nachfolgen, seine Jünger, die ihm praktisch nachfolgen. Und im zweiten Buch geht es darum, was das bedeutet, wenn die Kraft Gottes, die Kraft von Jesus in Menschen weiterwirkt durch den Heiligen Geist. Wenn die Kirche entsteht, darum, die ganze Apostelgeschichte geht davon, von den Taten der Apostel oder den Taten der Jünger Jesu. Und ich kann mir das so vorstellen, dass Lukas sich gedacht hat, ich möchte es ihm das so richtig schmackhaft machen, dass wenn der sein Buch zumacht oder seine Rolle zusammenrollt, wie auch immer das funktioniert hat damals, dass er sagt, ich will Jesus nachfolgen. Ich möchte das auch erleben. Ich möchte diese Kraft auch erleben. Das ist doch nicht einfach nur ein Märchenbuch gewesen, wo er geschrieben hat, was da mal irgendwann war. Und um diese Frage soll es gehen. In unserer heutigen Vorstellung ist es ja so, dass Menschen, wenn sie an Kirche denken, häufig an Gebäude denken. Oder wie das in diesem Post im Internet war, an etwas Negatives, was destruktiv ist, was Menschen kaputt macht. Oder vielleicht noch an eine Organisation, wo man sich dann darüber aufregen kann, was da alles falsch gemacht wird und wie heuchlerisch das doch alles ist. Aber ich glaube, dass Lukas Theophilus etwas für die Augen malen will, was Begeisterung auslöst. Leidenschaftliche Hingabe an diesen einen Jesus. Nicht mehr so nur ein bisschen, sondern die haben alles gegeben für diese Vision, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Diese Hingabe. Die Apostelgeschichte hat immer wieder auch dazu beigetragen in der Kirchengeschichte, dass Männer und Frauen neu angefangen haben zu träumen. Und ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wir ein bisschen heute diesen Traum vor Augen bekommen. Wenn wir das wieder neu lesen, wenn wir uns da wieder neu mit beschäftigen, auch in den nächsten Wochen. Was hat Gott in seine Gemeinde hineingelegt? Und lass uns mal diesen ganzen Firlefanz beiseite packen. Ja, es gibt ganz viel, über das man sich ärgern kann und was nicht in Ordnung ist. Aber darum geht es doch nicht. Sondern es geht darum, sich neu inspirieren zu lassen. Der Heilige Geist hat Lukas gebraucht und er hat das alles aufgeschrieben. Das Leben in der Gemeinde, in der Kirche. Die Kraft, die durch den Heiligen Geist gewirkt hat. Und diese Kraft, die Menschen ganz konkret verändert haben. Lukas hat auch nicht die schweren Zeiten verschwiegen, so nach dem Motto, es war alles nur super, es ging alles nur super in der Gemeinde. Nein, er berichtet später auch von Streit, der entstanden ist. Er berichtet auch von Verfolgung, dass es das Leben gekostet hat, Jesus zu bekennen. Stephanus, der erste Märtyrer, der gesteinigt worden ist. Das verschweigt Lukas nicht. Er sagt, das ist der Preis. Aber das ist das, was du erwarten darfst. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Unterm Strich geht es darum, dass der Geist Gottes in ganz normalen Menschen wirkt. Und das sollte dich motivieren, das sollte dich herausfordern. Ganz normale Menschen, inspiriert vom Heiligen Geist, verändern eine ganze Stadt. Jerusalem, Samaria, bis an die Enden der Erde, bis nach Rom. Da endet die Apostelgeschichte, wie Paulus in Rom im Zentrum der damaligen Macht war und dort Jesus verkündigt hat in Freimut. Heute soll es also um die Frage gehen, warum Kirche? Die Kirche ist Gottes Traum für das seiner Geschöpfe, das er am meisten liebt, für uns Menschen, hat mal ein schlauer Mann gesagt. Warum Kirche, warum Gemeinde? Eine Frage, die ich mir auch als Jugendlicher häufig gestellt habe. Man kann ja zur Kirche gehen, ohne dass man Jesus nachfolgt. Man hat halt mal wieder eine Stunde am Sonntagmorgen sich den Hintern wund gesessen. Kann sein. Kann sein, dass du einfach nur aus Tradition kommst und denkst, ja, haben meine Eltern schon in einer langen Zeit und mache ich jetzt heute auch nochmal, weil es irgendwie so nett ist und weil ich sowieso schon wach war. Du kannst in den Gottesdienst kommen und nicht wissen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Aber wenn wir uns mal in die Situation von Theophilus hineinversetzen, der diese beiden Briefe lesen durfte das erste Mal, der dann gelesen hat von diesem Jesus, im Lukas-Evangelium, wo es in einem Kommentar heißt, es fällt auf, dass in diesem Evangelium die Zuwendung Jesu zu den Sündern, den Randsiedlern, den Frauen und den Armen besonders betont wird. Darum geht es. Theophilus hat etwas gesehen, hat etwas in diesem Lukas-Evangelium, das war damals nicht normal. Eine ganz neue Hinwendung zu den Randgruppen, zu den Sündern, zu den Zöllnern, auch zu den Frauen. Damals waren Frauen in der Gesellschaft nichts wert, eine andere Situation heute, Gott sei Dank. Nur deswegen steht es da. Oder zu den Armen. Ich glaube, dass Theophilus, vermutlich ein reicher Grieche, gedacht hat, boah, krass, da hat jemand wirklich Grenzen überwunden. Da ist jemand über Grenzen gegangen. ist zu den Menschen gegangen, zu denen würde ich ja nicht gehen. Eine Herausforderung, vielleicht auch eine Herausforderung für dich heute Morgen. Wenn du in deiner sozialen Schicht dich so super wohlfühlst, wo es dir vielleicht super gut geht oder vielleicht auch super schlecht geht. Und mit Jesus kannst du Grenzen überwinden. Und dann, wenn er die Apostelgeschichte gelesen hat, wo am Ende deutlich wird, jeder ist willkommen. Jeder wird gebraucht. Und jeder wird von Jesus verändert, der das zulässt. Das ist doch eine Sache, die Freude macht, die einen geradezu herausfordert. Stell mir die Frage, was wollen wir als Gemeinde sein? Wo wollen wir als Kirche hin? Was ist die Richtung, in die wir als Gemeinde gehen wollen? Ja, es gibt auch bei uns viel Firlefanz, mag sein. Wo man enttäuscht war und wo Sachen nicht gut gelaufen sind. Okay, aber pack das mal zur Seite und lass uns vom Heiligen Geist wieder die Augen öffnen, wo es hingehen kann in seiner Kraft. Weil Gemeinde sich immer wieder verändert. Kirche verändert sich immer. Das war schon in der ersten Kirche, in der ersten Christenheit so. Ganz viele Probleme gab es auch damals schon. Wir hätten die Hälfte des Neuen Testamentes nicht an Büchern, wenn dort alles super glatt gelaufen wäre. Paulus schreibt häufig Briefe in einer Situation, wo Krise war. Oder die Offenbarung, wo Jesus zu Johannes einige Gemeinden im Blick hat. Zum Beispiel die Gemeinde Ephesus. Die machen alles richtig nach außen hin. Kümmern sich um die Menschen, tun Gutes, lieben, bla bla bla, was man alles so als Christ tut. Und Jesus sagt, wisst ihr was? Nach außen seid ihr perfekt. Alles super. Aber ich schaue euch ins Herz und ihr habt die erste Liebe verlassen. Auf sowas achtet Jesus. Und das passiert nicht von heute auf morgen, sondern das passiert manchmal schleichend. Und deswegen lasst uns das wieder in den Blick nehmen. Und das werden wir immer wieder tun hier in der Gemeinde. Weil das menschliche Herz dazu neigt, immer schrittweise sich von ihm zu entfernen. Deswegen müssen wir uns immer wieder neu fokussieren und wieder Fragen stellen. Worauf kommt es eigentlich an, wenn wir Kirche sind, wenn wir Gemeinde sind? Und die Apostelgeschichte haben wir ja ganz bewusst genommen, weil die Apostelgeschichte für eine Kirche gewissermaßen das Stimmgerät ist. Für die geistliche Atmosphäre in einer Gemeinde, für die ewigen Werte in einer Gemeinde, nicht für die äußere Form. Wie, ob wir in so einem Gebäude uns treffen oder in einem schönen Backsteinhaus oder in einem alten Kloster, das ist nicht das Wichtige. Sondern die geistliche Atmosphäre, die wird in der Apostelgeschichte beschrieben. Ein Stimmgerät ist ja für so ein Instrument extrem wichtig, wenn wir uns das mal vor Augen führen. Wenn so eine Gitarre nicht gestimmt ist, klingt das total schlecht. Dann könnten wir alle nicht wirklich mitsingen. Und lass uns das mal so verstehen, die Apostelgeschichte als ein Stimmgerät an uns als Gemeinde, an dich persönlich. Wo schwingt denn dein inneres Leben? Wie hat der Heilige Geist sich Kirche gedacht? Wie hat Jesus sich Nachfolge gedacht? Da wollen wir hin. Nicht um deine persönliche Vorstellung von Kirche und Gemeinde geht es, sondern um das, was Jesus auf dem Herzen hat. Was der Heilige Geist seit Pfingsten in der Kirche bewirkt. Und lass uns gemeinsam davon träumen, wo Gott uns hinbringen wird. Ein Kerntext in der Apostelgeschichte, das ist eine zentrale Aussage über Gemeinde, befindet sich direkt nach der Predigt, die Petrus gehalten hat, die wir in Apostelgeschichte 2 lesen können. Die Jünger hatten ja von Jesus den Befehl bekommen, in Jerusalem zu warten. Kapitel 1. Und dann sollten sie noch einen Jünger nachknobeln. Matthias hat gewonnen. Und dann Kapitel 2, Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Sie haben zusammen gebetet und der Heilige Geist fällt auf die 120 Menschen. Und sie sprechen in Zungen. Also in anderen nicht verständlichen Sprachen, in verständlichen Sprachen, aber die konnten die Leute in ihren Heimatsprachen verstehen. Aber für viele war es ein wirres Gebrabbel, weil sie die Sprache nicht verstanden. Und Petrus predigt vor dieser erstaunten Menschenmenge. Und dann ist die Situation die, dass die Menschen fragen, ja, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, was sollen wir tun? Eine typisch religiöse Frage, was soll ich jetzt tun? Und dann kommt dieser Kerntext. Er beschreibt eine Auswirkung vom Heiligen Geist. Das, was passiert, eine Situationsbeschreibung, das ist Kirche. Was dann passiert. Viele unserer merkwürdigen inneren Bilder kommen gar nicht vor in diesem Text. Die müssen wir wirklich mal zur Seite schieben. Kirche ist nicht Gebäude, Kirche ist nicht Verein, nicht Institution. Kirche, das sind Menschen, die eines verbindet. Jesus wirkt in ihnen und durch sie gemeinsam. Das soll auch unser Ziel sein. Ich lese mit uns Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis 47. Pardon. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeit ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Wer sind diejenigen, von denen Lukas hier berichtet? Diejenigen, die glaubten. In Israel gab es drei große Pilgerfeste. Das erste war das Pessachfest, das zweite das Shavuotfest und das dritte ist das Sukkot, das Laubhüttenfest. Das hier war die Situation des Shavuotfest, das Pfingstfest. Israel war voll, Jerusalem war voll von Pilgern. Und aus allen denkbaren Regionen kamen die Menschen zusammen. Apostelgeschichte 2, als dann dieses Sprachenwunder passierte, da heißt es dann, wie hören wir denn jeden in seiner eigenen Muttersprache? Pater und Meder, Elamiter und so weiter. Aus der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten, aus Kreta, Araber, alle verschiedenen Menschen kommen hier zusammen nach Jerusalem, gläubige Juden. Man kann sich richtig vorstellen, wie lebhaft es dort zuging. Die unterschiedlichen Sprachen, die dort zu hören waren. Das wäre ja so ja, vergleichbar, wenn wir in Deutschland mal die Ostfriesen und die Sachsen und die Bayern und die Schwaben zusammenbringen. Die verstehen sich ja auch nicht wirklich. Also ich bin ja zweisprachig groß geworden, Hochdeutsch und Plattdeutsch. Und wenn ich mich mit den Bayern in Oberbayern unterhalten habe oder noch krasser Niederbayern, da verstehst du nichts mehr. Und in Sachsen ist es ja ähnlich. Also diese unterschiedlichen Menschen, das sind diejenigen, wo deutlich wird, hier ist jeder willkommen. Auf einmal verbindet sie etwas Neues, nämlich diese Erfahrung, dass sie angesprochen wurden durch diese frohe Botschaft. Und diesjenigen, die sie davon ansprechen lassen haben, die diese Kraft des Heiligen Geistes erlebt haben in ihrem Herzen, die haben sich taufen lassen. Und das war in der damaligen Situation eine absolute Hingabe an Jesus Christus. Noch anders als heute. Wir taufen hier und es passiert dir in der Regel nichts. Wenn du draußen, wir haben das letztens draußen da getauft, dann wirst du nass draußen, alles gut und schön, aber brauchst keine Angst haben, dass du verfolgt wirst. Gott sei Dank. Aber in der damaligen Zeit, wenn du sagst, Jesus ist der Herr, und du weißt, in Rom sitzt jemand, der sagt, ich bin der Kaiser, ich bin der Herr, passt nicht wirklich. Spätestens 30, 40 Jahre später sind die Christen dafür wie Fackeln in Rom an die Straßen gehängt worden. Mit Pech überstrichen worden und angezündet worden. Die Christen sind in der Arena verbrannt und umgebracht und hingerichtet worden. Also wenn du dich damals entschieden hast, diese Botschaft, soll ich der glauben, könnte mich meinen Kopf kosten. Oder in der jüdischen Kultur, ich lasse mich jetzt taufen auf den Namen von Jesus. Das ist der, den wir vor einigen Wochen da ans Kreuz genagelt haben, weil er gesagt hat, er ist der Sohn Gottes. Bin ich denn verrückt? Also entweder ist in diesen Menschen etwas passiert. Oder die sind alle irgendwie wahnsinnig geworden. In der damaligen Zeit, absolute Hingabe an Jesus. Das ist eine Frage an uns. Absolute Hingabe an Jesus. Wir dürfen Gott sei Dank in einem freien Land leben. Aber das sind Menschen, die für mich nach wie vor Vorbilder sind. Im Sinne von, sie haben alles hingegeben in das Reich Gottes. Sie haben alles hingegeben in die Gemeinde. Sie haben alles gegeben. Das war absolute Hingabe. Sind wir dazu bereit? Wenn es vielleicht nicht mehr politisch korrekt ist. Das ist ja noch harmlos. Wenn man verspottet wird. Wenn man schief angeschaut wird. Das ist eine krasse Situation. Und dass diese Situation auch deutlich macht, die Leute, die da zusammenkommen, aus den verschiedenen Regionen, aus den unterschiedlichen Schichten, stelle ich mir vor, es wird deutlich, in dieser neuen Bewegung ist jeder willkommen. Jeder ist willkommen. Sie haben einen neuen König und es entsteht ein neues Volk um diesen König herum. Und ich möchte das auch in unserer Gemeinde erleben, dass wir das immer mehr erleben, dass wirklich jeder sich hier willkommen fühlt. Kein Mensch ist in dieser Gemeinde nicht willkommen. Und ich weiß, was viele Menschen für Ängste haben, wenn sie eine Tür, eine Kirche betreten. Da werde ich sicherlich doof angeguckt. Und ich bin doch Sünder. Und ich darf doch nicht. Ich bin nicht so fromm. Und ich wünsche mir, dass diese Gedankenfestungen niederfallen in unserer Gemeinde, weil jeder herzlich willkommen ist. Jeder ist willkommen, jeder ist gebraucht und jeder wird durch die Kraft Gottes verändert. Nicht durch mich, nicht durch einen Menschen, sondern jeder ist willkommen, die Liebe Gottes zu erleben. Das verändert dich. Nicht ein Gesetz, nicht ein Ritual, sondern die lebendige Kraft des Heiligen Geistes verändert dich. Darum soll es gehen. Und das soll bei uns sichtbar und spürbar sein. Gott lädt wirklich jeden Menschen ein. Aus allen Nationen, egal welchen Schulabschluss, egal welche soziale Schicht, du bist hier herzlich willkommen. Es kann sein, dass du dich verändern wirst, weil du merkst, dass du ein Paket mitbringst aus der Vergangenheit, wo der Heilige Geist deinen Finger Stück für Stück drauflegt. Habe ich in meinem Leben, seit 15 Jahren bin ich wieder mit Jesus unterwegs. Das erlebe ich bis auf den heutigen Tag, dass Gott mich weiter verändert, weil er mich ein Anliegen hat, mich zu verändern und mich in das Bild von Jesus zu verwandeln. Dann geht es weiter. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an und unterstellten sich der Lehre der Apostel. Es entsteht also eine neue Gemeinschaft von Menschen, die sich der Lehre der Apostel unterstellten. Das war nicht eine menschliche Lehre, so nach dem Motto, ja, der hat mal eine Lehre und der hat mal eine Lehre. Die Apostel hatten von Jesus selbst den Auftrag bekommen, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Die Lehre der Apostel ist also direkte Lehre von Jesus. Das ist das, was mich fasziniert an dieser amerikanischen Bewegung, die Red Letter Christians. Red Letter Christians, das sind Christen, die sagen, okay, wir wollen eine Bewegung sein von Menschen, die roten Buchstaben in der englischen Bibel, ist jedes Wort von Jesus rot, im Gegensatz zu dem Rest, der schwarz ist. Aber die Worte von Jesus sind dort rot. Und sie sagen, wir wollen das, was Jesus gesagt hat, das wollen wir nicht nur hören, sondern das wollen wir tun. Darauf kommt es an. Nicht rumschlaumeiern, sondern zu sagen, okay, das, was Jesus gesagt hat, das will ich in meinem Leben umsetzen. Und dadurch werde ich meine Umgebung verändern. Dadurch werde ich in der Lage sein, meine Feinde zu lieben. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft Christi. Und das sind Extreme, meine Feinde zu lieben. Paulus selber, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Christ, das kommt erst später in der Apostelgeschichte, hat aber als er Christ geworden ist, schreibt er im Galaterbrief, 14 Jahre später ist er hingegangen nach Jerusalem, um sich mit den Aposteln abzugleichen. Er hat gesagt, hey Leute, ihr Apostel, das und das und das lehre ich, ist das okay? Wir können lesen, Galater 2, ich ging hin, weil Gott mir in einer Offenbarung befohlen hatte. Ich erzählte ihnen, was ich den anderen Völkern verkündet hatte. Insbesondere wandte ich mich an die Angesehenen in der Gemeinde, um ihr Einverständnis zu gewinnen, damit meine Arbeit nicht vergeblich war oder gewesen wäre. Paulus hat jahrelang die frohe Botschaft verkündet und hat Gott zu ihm gesagt, check deine Botschaft nochmal mit denen der Angesehenen in Jerusalem ab. Das waren die Apostel. Und die haben das gegeneinander gehalten und gesagt, okay, super Paulus, was du machst, kannst weiter so machen. Können wir Apostelgeschichte 15 auch lesen. Das Apostelkonzil, Jerusalem. Paulus hat nicht seinen eigenen Senf da reingegeben, sagte natürlich, ich habe noch ein bisschen was dazugepackt. Sondern er hat gesagt, hey, was ich hier predige, soll mit dem, was die Apostellehre ist, übereinstimmen. Und das, was Apostellehre ist, das ist Lehre von Jesus Christus. Und darum soll es auch gehen. Das ist dass wir auch eine Kirche sind, wo das normal ist. Kirche ist ein Ort, wo sich Menschen unter Jesus Christus versammeln, nicht unter Menschen. Sein Leben als Vorbild haben, und selber ein Abbild von ihm werden. Gibt es in der Kirche Streitigkeiten? Ja, gibt es. Die Apostelgeschichte weiß einiges darüber zu berichten. Aber ich finde, Augustin hat an der Stelle einen wunderbaren Satz gesagt, den wir uns alle hinter die Ohren schreiben müssen. Im Wesentlichen Einheit, im zweifelhaften Freiheit und über allem die Liebe. Das ist unglaublich hilfreich, in der Gemeinde so miteinander unterwegs zu sein. Im Wesentlichen Einheit, im zweifelhaften Freiheit und über allem die Liebe. Was ist wesentlich? Zum Beispiel der Römerbrief, Römer 1, Vers 1 bis Kapitel 8. Würde ich sagen, wenn du nicht weißt, was das Wesentliche ist, lies Römer 1 bis 8. Luther sagt, das sollte man jeden Tag lesen. Ich lese mal vor, was Martin Luther dazu gesagt hat, weil das war nämlich nicht meine Idee, sondern das habe ich von Martin Luther gelernt. Martin Luther sagt, diese Epistel, also der Römerbrief, ist das rechte Hauptstück des Neuen Testamentes und das allerlauteste Evangelium, welches wohl würdig und wert ist, dass sie ein Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe, als mit täglichem Brot für die Seele. Also wenn du jetzt die Messlatte noch etwas höher hängen möchtest, lern das sogar noch auswendig. Ja? Dann hast du etwas wesentlich in deinem Herzen. Kannst du auch nachlesen. Also wir haben die Gnade, ich könnte das nicht auswendig lernen, jedenfalls bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Aber das ist wesentlich. Es geht um die Lehre von Christus. Der alte Mensch, der Erlösung braucht. Die Vergebung der Sünden. Das ist wesentlich. Da werden wir keine Abstriche machen. Die Lehre von der Gnade Gottes. Man kann sich dieser Lehre unterstellen. Und das haben die Menschen damals getan. Es war eine bewusste Entscheidung zu sagen, diesen Menschen, die Jesus Christus kennengelernt haben, die ihm uns von Jesus berichten, diesen vertrauen wir. Und wir ordnen uns ihnen unter. Man kann mich mit Lehre auf zweierlei Weisen umgehen. Man kann aus der Distanz alles kaputt kritisieren und sagen, oh, das ist doof, das ist doof, das ist doof, will ich nichts mit zu tun haben. Dann wird diese Lehre dich nicht verändern. Wenn du aber sagst, ich unterstelle mich dieser Lehre und sage, egal was Jesus sagt, ich werde es tun, das wird dich verändern. Das wird dich neu prägen. Das wird dir den Stempel Christi in deinen Geist, in deine Seele hineindrücken. Und so werden wir verändert. Wir werden also hier in dieser Gemeinde intensiv nach der Lehre der Apostel und damit nach der Lehre von Jesus fragen. Wir wollen keine Sonderlehren hier reinbringen, sondern wir wollen die Bibel ernst nehmen und nach ihrem Kern fragen. Da, wo die Heilige Schrift inspiriert vom Heiligen Geist, gelesen in der Gemeinschaft der Gläubigen, praktiziert wird, da hast du ein gutes Fundament für dein Leben. Und darum wollen wir uns auch bemühen, auch in diesem Jahr, die Heilige Schrift ernst zu nehmen, darüber nachzudenken, was das auch neu bedeutet. Da, wo Menschen sich freiwillig diesem Herrn unterordnen und der Heilige Geist die Menschen bestimmen darf, da wird diese Form von Gemeinschaft neu spürbar und wirksam. Gottes Traum von Kirche ist also eine Gemeinschaft von Menschen, die mit ihm und die miteinander verbunden sind. Warum Kirche? Weil Gott unsere Herzen verbinden will. Gott will unsere Herzen zusammenbinden. Das ist sein Traum. Gott wünscht sich eine Gemeinschaft mit mir und mit dir. Und da, wo du mich natürlicherweise vielleicht nicht abkannst, kann dir Gott helfen, dass du mich doch magst. Ja? Und umgekehrt genauso. Gemeinschaft funktioniert dann, wenn wir uns Christus unterordnen, ihn zum Vorbild nehmen und sagen, ich stelle mein Ego zurück. Mein Ego ist am Kreuz gestorben und ich bekomme den Geist Gottes, den Geist der Agape-Liebe, der Liebe, die sich dem anderen bedingungslos hingibt. Darauf wollen wir Wert legen. Und es ist deutlich, jeder wird verändert in dieser Gemeinde. Ich kann nicht so bleiben, wie ich bin. Ihr kennt ja diese Werbung, wo es heißt, ich will so bleiben, wie ich bin. Da geht es dann um Funde und um schlank bleiben und solche Dinge. Ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst, heißt es dann da. Aber in der Kirche darfst du nicht so bleiben, wie du bist. Und wenn du dich noch so toll fühlst, der Heilige Geist hat Mittel und Wege, dir einen Spiegel vorzuhalten und dir Dinge zu zeigen, wo du sagst, ach du meine Güte, das habe ich ja noch nie gesehen, dass ich so eine doofe Charakterprägung habe. Und dann gehst du auf die Knie und sagst, Herr, vergib mir, und dann geht's weiter. Ja? Davon berichtet die Apostelgeschichte unter anderem auch. Von einem Saulus, der von einem fanatischen Christenverfolger zu einem Christusliebhaber wird. Der die gesamte Kirche bis nach Rom gründet, aufpäppelt, für sie kämpft, für sie betet. Also jeder wird verändert. Die Erfahrung der Liebe Gottes wird dich verändern und wird mich weiter verändern. Paulus spricht in einem Brief später davon, dass wir verwandelt werden. 2. Korinther 3,18: Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und da heißt es dann, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wir werden ihm immer ähnlicher werden. Nicht von jetzt auf gleich, aber wir werden ihm immer ähnlicher werden. Das ist der Prozess, den die Bibel Heiligung nennt. Heiligung bedeutet, ich werde verwandelt, kann man auch übersetzen. Da steckt das Wort Metamorphose drin, das ist aus der Biologie. Wisst ihr aber, wo diese hässliche, dreckige, kleine Raupe. Ja? Ich finde die immer hier hässlich. Ich habe noch nie eine schöne gesehen. Kashi muss mir mal eine zeigen, vielleicht. Aber jedenfalls sagen wir mal so, die Raupen, wenn man sie vergleicht mit dem, was nachher rauskommt, ja, okay. Einigen wir uns darauf. Also ich habe noch keine schöne Raupe gesehen. Ich finde, die sehen immer aus. Und ich denke, wenn die auf mir rumkrabbeln würde, dann würde ich... Ich habe bei Spinnen Angst. Ich gebe mir hier so offen zu, ich habe echt Schiss vor Spinnen. Kashi hat auch so einen Viech da zu Hause, so eine Vogelspinne. Ja, genau. Ah, da bin ich immer so ein bisschen... Ha. Gut, auf alle Fälle, ich muss hier gerade meine Ängste überwinden. Raupe, ja? Wir waren bei Raupe stehen geblieben. Das ist das Bild, was Paulus uns hier vor Augen malt. Eine Metamorphose bedeutet, diese Raupe verwandelt sich innerlich und eines Tages ein wunderschöner Schmetterling. Kannst du dir das vorstellen, wenn du dir den Spiegel vor Augen hältst und denkst, was bin ich manchmal noch für ein schlechter Mensch oder was weiß ich, was du über dich denkst? Oder du deine ganzen Defizite siehst und der Teufel ist auch super darin, dir das zu zeigen. Das ist interessant. Er stößt dich in die Dinge rein und zeigt dir nachher, was du falsch gemacht hast. Und dann darauf zu vertrauen, dass die transformierende Kraft des Heiligen Geistes dich verändern kann in das Ebenbild Jesu. Und dass die Welt um dich herum auf einmal anfängt, wen sehen sie? Sie sehen nicht mehr dich, sondern Christus. Weil du so eine übernatürliche Liebe in dir hast, so eine übernatürliche Kraft in dir hast. Ist das nicht wunderbar? Das will der Heilige Geist in Kirche bewirken. Das will der Heilige Geist durch dich bewirken. Das wird deine Umgebung verändern. Deine Nachbarschaft, deine Kollegen werden sagen, hey, was ist denn los? Ich würde jetzt ausflippen. Warum kannst du so liebevoll bleiben? Warum gibst du alles hin? Warum setzt du dich ein in der Kirche? Das ist doch voll langweilig. Warum bist du da jede Woche ein paar Stunden und hilfst mit und putzt hier Sachen oder was weiß ich was? Weil Leute sagen, wenn wir uns mit einbringen, dann hat das einen Einfluss auf die Menschen, die hier sonntags herkommen. Wenn ich mir an der Technik sitze, wenn ich hier im Ordnerdienst bin, wenn ich hier Musik mache, dann hat das einen Einfluss auf Menschen. Menschen werden verwandelt in das Ebenbild von Jesus. Daran will ich mitwirken. Das soll diese Stadt verändern. Darum soll es gehen. Jeder wird verändert. Jeder hat auch etwas beizubringen. Das will ich nur ganz kurz sagen. Die Gläubigen kamen zusammen und teilten alles. Die materiellen Dinge natürlich. Aber ich glaube auch, Paulus schreibt später davon, von den Gaben des Geistes. Die Gaben des Geistes, die gegeben sind als göttliche Antworten auf menschliche Not. Wenn auf einmal die Gabe der Heilung anfängt zu wirken oder ein Wort der Erkenntnis oder ein Wort der Weisheit kommt, wo wir sagen, hey, jeder hat etwas beizutragen. Wenn wir das wertschätzen, wenn wir nicht mehr an dem anderen ständig rummäkeln und auch die Ecke sehen und das müssen wir noch kritisieren, sondern mir ging das letzten Sonntag so, als ich Ingolf Elze hier vorne hatte, ich dachte so, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber zu sagen, Lass uns doch mal Gott ehren für das, was er in seinem Leben getan hat. Was hat Gott durch diesen Menschen getan? Ich habe mich viel mit seiner Biografie beschäftigt, hat mich an vielen Stellen auch schon ermutigt. Und zu sagen, was hat Gott durch so einen Menschen schon getan? In meinem Leben, im Leben dieser Gemeinde, durch 2 kurze Besuche. Was kann Gott durch dich tun? Und den anderen anzuschauen, nicht als was er alles nicht kann, sondern sagen, Gott, was hast du in diesen Bruder, in diese Schwester hineingelegt? Und wir fangen an, uns miteinander zu feiern. Na Gott, wie genial bist du, was du in meinem Bruder, meiner Schwester getan hast. Wisst ihr was, ich liebe diese Geschichten, wenn in unserer Gemeinde Menschen reinkommen, die verändert werden. Die sagen, ich habe die Liebe Gottes gespürt. Ich keine Ahnung, wenn ich sowas höre, dann freue ich mich, weil Gott wirkt. Das finde ich total genial. Jeder kann etwas beitragen. Lasst uns den anderen so wertschätzen. Ganz kurz, sie nahmen teil am Abendmahl. Abendmahl, permanent immer wieder zu feiern. Da geht es nicht darum, dass, wie ich das früher kannte, so irgendwie so eine staubtrockene Veranstaltung. In einigen Kirchen ist es ja manchmal so, und ich komme auch aus so einer, wo ist das so, da saßen die Leute in schwarzen Anzügen vorne, es war eine bedrückte Stimmung. Kennt ihr vielleicht auch? Abendmahl ist feiern, fröhlich sein, sich daran erinnern, was Christus getan hat. Er hat mich von den Sünden befreit, er hat mich frei gemacht, immer wieder. Ja, oh. Entschuldigung, ich war zu laut. Kleine Maus. Alles gut. Ich rede das wieder leiser. Okay. Dein Opa und deine Oma und deine Mama sind da, die passen gut auf dich auf, von diesem komischen Mann da vorne. Jesus kommt uns im Abendmahl nahe und wir erinnern uns an ihn. Und das braucht die menschliche Seele. Das ist ja häufig so wie bei einem Stapel Papier. Dann hat man das Gefühl, gerade noch liegt die Wahrheit oben auf. Und dann legt sich wieder ein Stück neues Papier drauf. Und man sieht nur noch einen Teil von der Wahrheit. Weil dann dieses Stück Papier, was sich da drauf legt, diese Wahrheit verdeckt hat. Der Stress des Alltags. Und man denkt nicht mehr an das, was Christus getan hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das immer wieder erneuern. Immer wieder daran erinnern. Weil das ist das Zentrale. Das ist das Wichtige. Diese Begegnung mit Jesus, diese Begegnung mit Christus, dem Auferstandenen. Auch dieses Feiern, dass wir miteinander gemeinsam am Tisch des Herrn sind. Wisst ihr was, es wäre für mich ein Trauerspiel, wenn ich nur alleine Abendmahl nehmen müsste. Ich hatte schon häufig die Chance, vorne hier zu stehen und das Abendmahl auszuteilen. Manchmal hatte ich Pipi in den Augen, muss man auf Jugenddeutsch zu sagen. Was für eine Ehre, zu sagen, hey, Christi live für dich gegeben. Und dann mein Bruder oder meine Schwester auf mich gut zukommen zu sehen. Sagen, du auch, du auch, du auch, du auch. Und wir werden das feiern zusammen im Himmel. Das feiern wir jetzt schon. Hammer. Und es weckt in uns die Hoffnung, dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Jesus hat gesagt, merkt euch meine Worte, als er über das Abendmahl gesprochen hat. Ich werde keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Das ist die Hoffnung, dass wir eines Tages mit Jesus verbunden dieses Mahl feiern werden. Und es wird kein Mahl sein mit schwarzem Anzug und Schlips und Kragen, sondern es wird eine Party sein. Es wird eine Party sein, die sich gewaschen hat. Es geht also darum, dass Christen, und das heißt es ja dann auch später in Vers 46, sie trafen sich zum Abendmahl in den Häusern. Kleine Anregung, macht das mal in den Hauskreisen, wenn ihr zu 6, zu 7 zusammen seid. Feiert das Abendmahl. Feiert die Gemeinschaft mit Christus. Und dann heißt es weiter, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Das ist doch ein cooles Bild von Gemeinde, oder? Wo es fröhlich zuging, wo wir Party haben. Nicht, weil wir uns die Binde dicht knallen und besoffen sind oder irgendwelche anderen bewusstseinserweiternden Substanzen nehmen, sondern weil der Heilige Geist in uns lebt und weil wir uns über Christus freuen und weil wir Gott loben, und dass eine reale Hoffnung in unserem Herzen ist. Christen feiern fröhlich und geben großzügig. Und es war eine betende Gemeinde. Leonie hat ja vorhin schon erzählt, dass wir diese Woche uns getroffen haben. Und ich lade euch wieder ein, Mittwochmorgen, 6 Uhr, mitbeten, wenn du magst. Also du kannst auch deinem Hauskreis beten. Du kannst Mittwochabend zum Gebet kommen. Diese Gebetsveranstaltung gibt es ja schon länger, die Mittwochabendgebet. Aber bete mit in dieser Gemeinde. Das Gebet muss einen neuen Fokus in Gemeinde haben. Sie nahmen teil am Gebet, Vers 42. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel, Vers 46. Und Vers 47, sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Auch eine Form von Gebet. Gott anzubeten, Gott zu loben, das war normal. Das macht man nicht einmal in der Woche für 3 Minuten. Das war eine Haltung, Beziehung zu Gott zu leben. Lass uns da weitergehen. Auch im Bereich Jugend, wenn die sich hier treffen, freitagsabends, teilweise bis in die Nacht hinein beten. Leute, das ist der Knaller, was in der jungen Generation geht. Die beten in die Nacht hinein. Die erleben Gott. Das macht doch Hunger nach mehr. Lass uns zusammen diesen Gebetslevel steigern. Also, liebe Gemeinde, jeder ist willkommen. Jeder kann etwas einbringen und jeder wird verändert, wenn er das möchte. Und das Geniale ist für mich Vers 47. Dort im B-Teil, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. 7 Tage, 7 Menschen, 52 Wochen, 365 Menschen im Jahr, Alter, wäre das der Knaller, oder? Dann hätten wir hier bald ein Problem, Platzproblem. Hier sind jetzt keine 365 Menschen drin. Aber kann Gott uns dazu gebrauchen, dass er täglich hinzufügen kann? Ich finde das der Wahnsinn. Das ist alles das, was der Heilige Geist gewirkt hat. Und am Ende heißt es, und Gott tat das. Was? Dass Menschen dazugekommen sind. Ihr Lieben, das ist der Traum von Gemeinde. Dass Gott ein Leib hat in einer Stadt, wo er das tun kann, weil Gott die Stadt liebt. Wir sind nicht für uns selbst da, wir sind für die Menschen da, die noch draußen sind, die seine Liebe noch nicht kennen. Und dazu bist du persönlich herausgefordert, diese Liebe weiterzugeben. Deinen Stolz unter die Herrschaft Gottes zu bringen und zu sagen, Gott, du darfst mit mir machen, was du willst, wann du willst, wie du willst und wo du willst. Jeder ist willkommen. Warum Kirche? Das ist die Frage heute. Weil Gott jeden willkommen heißt. Weil jeder von Gott etwas bekommen hat. Und weil jeder von ihm verändert werden kann. Das ist meine feste Überzeugung. Amen. Dankeschön.